Jetzt habe ich aber ein bisschen den Faden verloren. Du hattest
Du
noch
wolltest
was anderes.
eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit allgemein was sagen. Da hatte ich durch
Genau.
mein Nachhaken zum
Genau.
Thema Tupperware dich jetzt tatsächlich vom Tritt
Dann
gebracht.
habe ich es ja doch nochmal richtig im Kopf gehabt. Genau. Ja, du hast es ja eben in der Anmoderation gesagt. Für mich ist Nachhaltigkeit, wir sind ja in einer Phase in unserer Welt im Moment, wo wir dieses Thema unheimlich hochhängen, was auch richtig und gut ist. Und für mich war ganz klar, Nachhaltigkeit hat etwas mit Wissen zu tun. Denn egal, was so eine Krise, wie wir sie jetzt gerade haben, mit Corona, es wird noch sehr viel passieren, jetzt auch mit dem Anfang des nächsten Jahres. Wir haben ja jetzt zum Beispiel die ganzen Insolvenzen verschleppt und ähnliches. Da wurde ja war ja keine Pflicht, wie sonst sie anzumelden. Und ne, also die ganze Berufswelt wird sich nochmal verändern. Es wird sich noch einiges tun. Dementsprechend ist es mit Sicherheit für viele sehr schwierig zurzeit, weil sie vielleicht eh schon wirtschaftliche Probleme jetzt hatten, weil sie zum Beispiel in Kurzarbeit geschickt worden sind oder vielleicht auch ihren Job ganz verloren haben. Wir brauchen auch gar nicht über Künstler oder Kellner oder ähnliches. Es gab einfach Berufsgruppen, die jetzt ganz, ganz extrem gebeutelt worden sind in dieser Zeit. Aber letztendlich ist für mich schon vor mehreren Jahren klar gewesen, alles, was ich in mich investiere, in meine Ausbildung, in Bücher, die ich lese, in Sachen, die mich inspirieren, Seminare, die ich besucht habe und so weiter, das ist nie verloren. Egal wie der Wert einer Währung ist, egal wie die Wirtschaft irgendwann aussieht, das, was ich kann, das habe ich, das kann mir keiner mehr nehmen. Und deswegen ist Wissen für mich ein unheimlich nachhaltiger Faktor, denn das ist etwas, ich sag mal, früher habe ich auch oft gesagt, ich habe ein recht schlauen Kopf auf meinen Schultern. Ich habe zwei gesunde Hände. Ich werde immer was machen können. Das ist auch etwas, was mir durchaus von meiner Familie, mein Opa war Tischler, mein Vater war handwerklich unterwegs, immer mitgegeben worden ist. Man kann immer was machen. Es geht immer weiter. Es wird immer einen Weg geben. Aber letztendlich weiß ich ja nicht, ob ich nicht zum Beispiel durch einen Unfall eine Hand verliere oder ähnliches. Aber auch auf diese Sachen kann ich mich neu einstellen mit dem, was ich habe, was ich weiß und was ich selber bin. Und jetzt könnte man natürlich das Böse weiterspinnen und sagen, ja, was ist, wenn du Alzheimer kriegst oder wenn der Kopf auch nicht mehr so funktioniert, aber dann ist es mir vielleicht auch egal. Von dem her würde ich das jetzt einfach mal aussparen wollen. Aber das ist eben etwas, was einem keiner nehmen kann. Und das habe ich auch mal versucht, meinen Kindern mitzugeben. Wenn die zum Beispiel sich beklagt haben in der Schule, oh, das war heute so langweilig und die waren alle so laut und ich konnte dies nicht machen, ich konnte das nicht machen und jetzt, ne, muss ich so viel zu Hause machen, dass ich immer gesagt habe, versuch die Zeit in der Schule zu nutzen. Du musst eh die 6 oder 8 Stunden da sitzen. Alles, was du da geschafft hast, alles, was du da mitgenommen hast, alles, was du da an Fragen gestellt hast, brauchst du zu Hause nicht mehr recherchieren und kannst mit deiner Zeit was anderes anfangen. Und ich muss sagen, toi, 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 sie sind alle 4 bisher sehr, sehr gut durch die Schule gekommen, haben sich da wirklich was aufgebaut. Und jetzt merken sie eben auch, gerade bei den beiden Älteren, dass sie auch jetzt schon davon profitieren, was sie sich einfach erarbeitet haben für Wissen in ihrem Kopf, für auch für sich in sich zu ruhen, in sich zu stehen. Weil egal, was die Welt bringen wird, es ist etwas da, worauf man immer wieder aufbauen kann.
Ja, finde ich sehr schön, dieses Bild, was du von Nachhaltigkeit hast, dass es sehr mit dem Wissen verwoben ist. Und jetzt sind wir ja ganz automatisch beim Thema mentale Stärke rausgekommen, was ja eigentlich so dein Hauptsteckenpferd ist. Was ist neben Wissen ein, ich sag mal, na, Indikator ist falsch, eine Sache, die man machen kann, um seine mentale Stärke zu verbessern? Was sind so ein, zwei, drei Sachen, wo du sagst, okay, das kann wirklich jeder zum Start mal ausprobieren, der sich vielleicht auch noch nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, wie zum Beispiel deine Kinder, die jetzt ja schon jahrelang Profi sind.
Es ist tatsächlich mittlerweile so. Das ist, manchmal ist mir das schon ein bisschen unangenehm. Man führt ja ganz viele Gespräche, wenn man so zusammen am Tisch sitzt oder ähnliches, weil die Kinder ja auch mit einem gewissen Thema nach Hause kommen. Oder meine mittlere Tochter, die ist jetzt 16, die hat oder berichtet dann ganz oft, was ihre Freundinnen gerade gesagt haben. Heute haben sie auch wieder eine Arbeit geschrieben und die eine Freundin macht sich immer sehr, sehr verrückt in Bezug auf Lernen vorher, dann, obwohl sie noch gar nicht das Ergebnis hat, dass sie eigentlich schon weiß, dass es nicht gut geworden ist und solche Sachen. Und es ist dann tatsächlich so, dass meine Tochter mit ihr Sprachnachrichten austauscht oder die telefonieren oder ähnlich und sie dann auch schon coacht. Das finde ich dann immer ganz niedlich. muss ich sagen, sie macht es gut. Also es ist wirklich wunderbar. Und da merkt man eben auch, und auch das ist ja nachhaltig, meine Erfahrungen gehen ja gar nicht verloren, sondern ich konnte sie schon jetzt, obwohl die alle noch so jung sind, weitergeben. Natürlich auch nicht nur die positiven, also ich, um Gottes Willen, ich bin ja kein Übermensch oder irgendwas. Ich habe meine Schwächen, ich habe meine Fehler, meine Kinder werden mit Sicherheit genügend Punkte finden, wo sie sagen, Mama, das hättest du besser machen können oder da hast du echt, wenn man in der Jugendsprache bleiben will, voll geloost. Aber darum geht's ja nicht. Ich sag mal, wären oder hätten wir Eltern, die alles toll und alles richtig und alles gut machen, du bist ja selber Papa, ich habe es mal, wenn man es mal salopp formulieren will, also ich würde mir die Kugel geben. Wie furchtbar wäre das, wenn man diese perfekten Eltern hätte? Du würdest ja nichts mehr gebacken kriegen. Du würdest ja immer dich unperfekt und unfähig fühlen. Deswegen ist es ja wichtig, dass auch wir Eltern Schwächen haben und dass auch wir natürlich Fehler machen. Aber umso schöner ist es ja, dass diese Nachhaltigkeit gegeben ist, dass man mit seinem Wissen, was ich vorhin sagte, es geht ja nicht darum, dass ich alles besser weiß, aber ich habe halt ein Geschenk mitbekommen vom lieben Gott oder wie auch immer man das nennen möchte, wer auch immer dafür verantwortlich ist, dass ich gut mich auf andere Menschen einstellen kann, dass ich in die richtigen Fragen stelle in dem Moment und es dann schaffe, dass jemand den Fokus verändern kann und dadurch eine Abkürzung nehmen kann. Denn mein Wissen, was ich mir jetzt über die fast 50 Jahre aufgebaut habe, kann damit als Nachhaltigkeit auch anderen dienen, eine Abkürzung zu nehmen. Sie müssen nicht den gleichen Weg machen, den ich gemacht habe. Also meinen Kindern kann ich das eine oder andere damit ersparen, weil ich schon durchgegangen bin. Und so hat es ja auch eigentlich evolutionstechnisch wirklich auch schon seit Jahrtausenden funktioniert. Das ist natürlich so, ne? Also es musste ja keiner das Rad wieder neu erfinden, sondern das wurde dann als Wissen weitergegeben. Problem ist aber, dass mit diesem eigentlich in vielen Dingen positiven Wissen auch ganz viel negativ ist jetzt vielleicht nicht das ganz richtige Wort, aber mit sehr viel belastendem Wissen weitergegeben wird. Was ich vorhin schon sagte, aus meiner eigenen Angst heraus als Mutter, weil ich vielleicht selber viel kämpfen musste in meinem Leben, weil ich vielleicht selber nie eine finanzielle Sicherheit hatte, komme ich eben schneller an meine Grenzen, wenn mein Sohn sich zum Beispiel vor mir stellt und sagt, ich werde Musiker. So, jetzt denken wir uns mal, die Mama von John Lennon hätte gesagt, lass den Scheiß, mach lieber was Sicheres und werd Versicherungskaufmann. Was wäre uns verloren gegangen in der Welt? Es gibt einfach Menschen, die brennen für bestimmte Sachen und die sind richtig, richtig gut. Und es ist einfach ein Geschenk, was sie mitbekommen haben. Und dieses Geschenk zu leben, dieses Potenzial für sich zu finden, das ist ja auch einer meiner Schlagsätze, die Kraft im Potenzial. Wir haben alle unheimlich viel Kraft, wenn wir tun, wofür wir eigentlich wirklich geeignet sind. Dann steckt unheimlich viel Energie und unheimlich viel Kraft in uns drin. Wenn wir aber etwas tun, was nicht für uns geeignet ist, dann kostet uns das einfach enorm viel Energie. Und dann verlieren wir daran und dann fühlen wir uns irgendwann ausgebrannt, dann fühlen wir uns leer, dann mögen wir morgens nicht mehr aufstehen. Und das für sich zu erkennen, also du hattest ja eben gesagt, was kann jemand tun, jetzt wirklich ganz schnell, sagen wir mal, jemand hört sich das heute an, er könnte tatsächlich ab morgen einfach mal drauf achten, was tut mir gut und was fällt mir schwer? Für mich ist auch Sprache unheimlich wichtig. Du hast wahrscheinlich jetzt heute ja auch schon gemerkt, dass ich das eine oder andere Mal versuche, ein bestimmtes Wort zu finden. Denn unsere Sprache gibt ganz viel Aufschluss auf bestimmte Sachen. Wenn ich einfach meine Sätze mit ich muss und ich sollte anfange, dann ist meine Motivation, etwas zu tun, durch Angst bedingt. Zum Beispiel aus der Angst vor Ablehnung. Ich muss das tun, weil sonst meine Schwiegermutter das und das. Oder ich sollte das tun, sonst denkt der, ich will das nicht und so solche Sachen. Während Sachen, die ich mit ich darf, ich möchte, ich kann anfange, die sind aus der Liebe heraus zu etwas entstanden. Das will ich tun. Und allein, wenn man da anfängt hinzuschauen, merkt man schon ganz schnell, wo Energieräuber im eigenen Leben sind und wo es eben etwas gibt, was mir Kraft gibt. Das ist zum Beispiel natürlich auch etwas, was ich mit meinen Kindern gemacht habe, als sie angefangen haben, sich zu orientieren. Und auch bei ihnen wird es kein direkter Weg sein. Die werden auch ihre Umwege machen und vielleicht eben dann doch nochmal ganz woanders landen. Also bei meinem Sohn war es jetzt schon, der wollte eigentlich Physik studieren, aber nicht, weil er Physik so toll fand, sondern weil er eigentlich das Aufbaustudium Astronomie machen wollte. Jetzt war es aber natürlich ganz unglücklich. Also Physik fand ich hätte ihn ja zur Chemie geraten, logischerweise aus meiner Geschichte heraus. Aber Jetzt war es natürlich ganz unglücklich mit Corona gekommen. Alles Homeschooling von zu Hause in so einem kleinen Einzimmer-Apartment in Düsseldorf hocken, sich mit Physik auseinandersetzen, hat er ziemlich schnell gemerkt, das ist nicht das, was mich motiviert, dafür stehe ich nicht gerne auf. Und hat dann gesagt, okay, aber diese innere Stärke hat er jetzt auch schon mit 18,5 gehabt, dass er gesagt hat, hey, im zweiten Semester, das ist nicht meins. Ich ziehe das jetzt nicht irgendwie durch, sondern ich stelle mich lieber dem bestimmt nicht angenehmen Gespräch mit Mama und Papa und sage, das war keine gute Entscheidung, ich fühle mich nicht wohl damit. Und das fiel ihm schwer. Das ist nicht einfach, sowas einzugestehen. Aber letztendlich kann dann ja was Neues draus entstehen. Und das sind eben so Sachen, sich wirklich diesen Gefühlen zu stellen. Wir versuchen ganz viel mit dem Verstand zu regeln und die Gefühle auszublenden. Das wird uns auch beigebracht, dass es immer wichtiger wäre, dem Verstand zu folgen. Aber das halte ich für grundlegend falsch. Innere Stärke beruht darauf, dass ich meinem Gefühl vertrauen lerne, dass ich merke, das tut mir nicht gut, dass ich merke, hier geht mir Energie verloren. Und dass ich dann den Mut habe, da hinzuschauen, auch wenn ich vielleicht zu einem Schluss komme, der sehr unbequem für mich ist. Denn Veränderungen tun immer weh. Veränderung ist etwas, was uns Angst macht und wo wir nicht ran wollen. Und wenn ich dann mir jemanden ins Boot hole, der mir vielleicht die Hand reicht, dann kann ich auch diese Wege gehen. Und da hilft Coaching natürlich enorm. Dann muss ich die eine oder andere Erfahrung nicht selber machen, sondern habe das Gefühl, ich habe jemanden an meiner Seite, der mich ein Stück weit des Weges begleitet. Mhm.
Also ich finde das auch natürlich schön, dass dein Sohn im Prinzip diesen Test gemacht hat, ob er es mag oder nicht. Und ich bin aber auch der Meinung, dass diese Umwege ja auch die Ortskenntnis erhöhen. Das heißt, er hat jetzt ja was gesehen, was vielleicht nicht seins ist. Und das wird er ja für immer in sich behalten und weiß, okay, das ist es vielleicht nicht gewesen. Meine Frage wäre, hat er schon was Neues? Wenn ja, wie hat er es gefunden? Hat er im Prinzip da... Nee, ich weiß es nicht. Wie hat er es gemacht? Weil das ist ja tatsächlich auch was viele junge Menschen interessiert, wie man das findet, wo man dann tatsächlich mit glücklich wird.
Ja, wir haben dann, also ich bin ja abgesehen von dem systemischen Hypnocoach, bin ich auch Innermatrix-Coach. Innermatrix ist so ein Profil, wo man seine Talente, Motivatoren und Verhaltensweisen, Entschuldigung, jetzt hat mich schon wieder, ich habe auch schon zu viel geredet jetzt heute, wo wir Verhaltensweisen auswerten können. Es ist ein wissenschaftlich validiertes Verfahren, was auch schon an Millionen Menschen weltweit getestet ist das falsche Wort, dementsprechend erprobt. Probiert worden ist und dementsprechend auch die Ergebnisse vorliegen. Ich selber habe es natürlich in meiner Ausbildung dazu auch durchlaufen und war selbst sehr überrascht. Also vieles hat mich natürlich nicht überrascht. Ich wusste zum Beispiel, dass ich durchaus ein kommunikativer Mensch bin, aber auch gut zuhören kann. Auch, dass ich eine gewisse Struktur habe, aber auch manchmal ein bisschen chaotisch bin. Also solche Sachen kommen da halt alle raus. Aber du kannst anhand dieses Programms halt auch sehr gut sehen, weil dies werden die natürlichen Verhaltensweisen und es werden die angepassten, wenn man das deutsche Wort verwenden möchte, Verhaltensweisen dargestellt. Und da kann ich als Coach so mal ganz genau sehen, wenn da Werte extrem voneinander abweichen, dass da ein Stressfaktor vorliegt. Also das kannst du dir einfach vorstellen, wenn ich selber jemand bin, der hoch im roten Bereich, also entscheidungsfreudig bin, und muss aber als Angestellter jemanden zuarbeiten, habe selber einen sehr cholerischen Chef, dann wird mir das, ich werde das eine Weile machen können, aber es wird mir sehr, sehr schwer fallen. Und ich werde einfach so viel Energie dabei lassen, dass ich irgendwann ja Richtung Burnout gehe oder extrem unzufrieden bin und so weiter. Das heißt, wenn dann jemand zu mir ins Coaching kommt und sagt, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was bei mir los ist und wir haben halt so einen Unterschied in diesen beiden Charts, dann können wir da schon mal ganz gezielt einsteigen und sagen, hey, lass uns mal darüber reden. Und ganz oft stellt derjenige fest, dass die gesundheitlichen Probleme zum Beispiel, die er hat, daraufhin zurückzuführen sind, dass da wirklich Krisenherde sind, die er sich so nicht bewusst macht, weil er vielleicht immer geglaubt hat, ja, aber wenn ich den Job nicht mache, was soll ich denn dann machen? Also diese Angst vor Veränderung hält uns halt ganz oft davon ab, hinzuschauen, was eigentlich notwendig ist. Bei meinem Sohn haben wir also auch dieses Innermatrix-Profil dann natürlich gemacht. Ist ja klar, wir haben es ja in der Familie, also war es natürlich auch ganz logisch. Ich habe es auch mit meiner größeren Tochter damals gemacht. Und für beide war da durchaus interessante Sachen bei. Denn zum Beispiel kam bei meinem Sohn auch natürlich durchaus eine von seinen Motivatoren und auch von seinen Möglichkeiten durchaus zum Beispiel raus, dass auch mal eine Selbstständigkeit für ihn absolut interessant sein kann. Er war schon immer mathematisch-naturwissenschaftlich angehaucht. Das heißt, für ihn ist eine Struktur durchaus aber auch ganz wichtig und solche Sachen. Und da kamen wir dann eben auf den Gedanken zu sagen, okay, es ist ja ein bisschen ähnlich, wie es bei mir und auch sein Vater hat zum Beispiel auch damals Industriekaufmann vor seinem Lebensmitteltechnologiestudium gemacht. Warum gehst du nicht in den kaufmännischen Bereich? Wäre ja vielleicht auch, du bist gut im Deutschen, du bist gut im Englischen, Mathematik fällt dir eh leicht. Vielleicht wäre das das Richtige. Und dadurch ist er dann eben in dem Bereich gegangen und hat sich da umgeschaut und hatte sich dann bei der Bank beworben.
Okay. Ist er jetzt auch zufrieden wahrscheinlich? Ist er da? Oder es fängt wahrscheinlich jetzt an, so im Laufe der...
Ja, es war jetzt natürlich auch alles nicht leicht. Ich meine, bei Corona-Zeiten ist es tatsächlich jetzt eben... Ne? Aber es war dann durchaus möglich, da auch was zu finden. Also das funktioniert schon durchaus.
Super, sehr gut. Zum Ende des Interviews habe ich noch ein Thema, was ich unbedingt fragen wollte. Und zwar habe ich es, glaube ich, auf deiner Homepage gelesen, Pamela, und zwar das Thema Krisen bewältigen. Da hast du geschrieben, dass emotionale Schmerzen eigentlich nur 10 bis 20 Minuten dauern, also eine ganz, ganz kurze Zeit, wenn man sich überlegt, wie man ansonsten sich lange damit auseinandersetzt und das Nachdenken und vor allem das zu viele Nachdenken häufig dazu führt, dass so eine Krise statt einer halben Stunde oder weniger als einer halben Stunde Wochen, Monate, teilweise sogar Jahre sich hinziehen lassen kann. Wie kommt man aus dieser Spirale, nenne ich es mal, schnell wieder raus? Dass man die Emotionen intensiver zulässt oder wahrnimmt, um einfach sie sein zu lassen? Oder gibt es da andere Methoden, um das hinzubekommen?
Das ist natürlich auch ein Punkt, der... ich versuche es mal, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt in so ein paar Minuten auf den Punkt bringen kann. Insgesamt ist es einfach tatsächlich so, dass ich glaube, vor allen Dingen auch durch unsere Erziehung, was ich vorhin schon sagte, die Gefühle sehr schnell in den Hintergrund gestellt werden. Also wir haben als Kind, ich muss tatsächlich ein bisschen ausholen, es tut mir leid, aus der systemischen Weise, ich weiß nicht, ob du dich mal mit Systemik befasst hast, systemische Betrachtungsweise hat ja was damit zu tun, dass wir eine Herkunftsfamilie haben, dass wir eine jetzige Familie haben und dass wir als Person halt immer zu einem System dazugehören. Natürlich kann man das auch auf eine Firma übertragen, dass man eben als Angestellter, als Chef, als Abteilungsleiter und so weiter immer zu einem System gehört oder auch bei einem Verein und so weiter. Wir haben halt immer Menschen um uns herum. Wir sind soziale Wesen, die einen Einfluss haben, mit denen wir in Beziehung stehen. Das bedeutet erstmal die systemische Betrachtungsweise. Und als Mensch geht es eben schon damit los, ich werde als Kind in eine Herkunftsfamilie hineingeboren. Das heißt, ich habe also auf jeden Fall eine Mutter und einen Vater, ob ich sie kenne oder nicht, ist erstmal dahingestellt, aber ich habe sie, ohne das geht es nicht. Und vor diesem Mutter und Vater stehen wiederum unsere Großeltern und so weiter. Was ich vorhin schon sagte, es gibt Wissen, was sich weitergibt und es gibt auch negative Sachen, die sich weitergeben. Also zum Beispiel gerade bei uns in Deutschland darf man es tatsächlich nicht unterschätzen, dass wir auch alle noch kriegsgeschädigt sind. Denn die Erfahrungen, die die Generationen vor uns machen, werden uns weitergegeben über Glaubenssätze. Und das ist etwas, was den meisten Menschen nicht bewusst ist und was sie auch nicht greifen können und was sie eben auch nicht einfach verändern können. Vielleicht ein ganz leichtes Beispiel, um so ein bisschen einen Eindruck zu vermitteln. Meine Oma zum Beispiel ist aus Ostpreußen gewesen, wurde von meinem Opa getrennt, der an der Front verletzt worden ist. Das heißt, sie konnten in dem Moment, wo sie fliehen musste, nicht aufeinander zugreifen. Sie musste damals alleine fliehen, wurde auch von ihren Eltern getrennt. Der Vater wurde direkt am Bahnhof weggeschleppt und so. Also da sind viele Traumata gewesen. Sie ist aber auch jemand, also ich möchte sogar sagen, ich habe diese mentale Stärke von ihr bekommen. Ich habe dieses Wissen, wie man damit umgehen kann, intuitiv von ihr aufgenommen, weil meine Oma, obwohl sie, glaube ich, noch nicht mal 1,60 war, ich glaube, sie war nur 1,55, eine ganz kleine, zarte Person, hatte eine Stärke in sich, die man spüren konnte. Das war wie so eine Weidenrute, die wurde gebogen, aber die ist nie gebrochen. Und die musste bei Nacht und Nebel über die Elbe rüber, die musste sich was Neues aufbauen hier im Westen und so weiter. Aber nichtsdestotrotz hat sie natürlich auch Erfahrungen mitgebracht, wie gesagt, von diesen Traumata, ihren Vater zu verlieren, dass zum Beispiel für sie immer ganz wichtig war, dass Familie zusammenhält, dass aufgegessen wurde. Diese Frau hat ihr erstes Kind im Krieg in Ostpreußen an Hunger verloren, weil sie dem Kind nichts zu essen geben konnte. Die ist wirklich losgezogen mit einem Bollerwagen, weil es irgendwo hieß, an irgendeinem Feldrand liegen noch ein paar vergammelte Kartoffeln. Dann ist sie los, um diese Kartoffeln zu sammeln, um dem Kind nochmal möglichst irgendwas zu essen zu geben. Und in dieser Zeit ist er verstorben. Das heißt, sie war noch nicht mal bei ihm, als er starb. Das war ein Trauma, was die Zeit ihres Lebens begleitet hat. Und sie ist fast 95 geworden. Diese Sachen, die gibt sie natürlich auch weiter. Und wenn es eben nur eine emotionale Energie ist, die man spürt, selbst wenn dieser Schmerz nicht greifbar ist, nicht erzählt wird, nicht unbedingt bekannt ist, weil jetzt meine Oma, wie gesagt, habe ich sogar lange gekannt, aber auch ihre Eltern, die ich ja nie kennengelernt habe, haben ja Sachen an meine Oma weitergegeben, die sie wiederum an mich weitergegeben hat, die auch wiederum an meine Kinder gehen. Und so ist es wirklich, dass über Generationen, die wir noch nicht mehr kennen müssen, bestimmte Sachen zu uns kommen. Es geht eigentlich immer darum, was mache ich damit, wenn ich anfange, mich mit bestimmten Sachen auseinanderzusetzen, wenn ich den Mut habe, hinzuschauen und wie gesagt auch auf meine Gefühle zu hören, weil das ist einfach durch die Geschichte, durch die wir gerade hier in Deutschland gelaufen sind, wurden Gefühle sehr in den Hintergrund gedrängt. Der Verstand wurde in den Vordergrund gezählt. Und Verstand und Gefühl sind eigentlich nur zwei Seiten einer Medaille. Im Grunde müssten wir von Vernunft sprechen, denn die Vernunft holt das Gefühl und den Verstand ins Boot, schaut sich beides an, wertet es gegeneinander und kommt zu einem Urteil. Und dieses Urteil ist in dem Moment aufgrund meiner Erfahrungen, die ich gemacht habe, zu den Situationen, wo es gerade jetzt wichtig ist, mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt die bestmögliche Entscheidung, die ich treffen kann. Das heißt, dass wir unsere Kinder oder eben auch uns selbst, wenn wir so auf diesen Verstand bauen, einen ganz wichtigen Teil nehmen, nämlich dieses Gefühl. Und dadurch kommt es auch nicht zu so einer inneren Stärke, sondern dadurch kommt es zu einer Zerrissenheit, weil wir die ganze Zeit merken, dass uns eigentlich was fehlt, dass wir etwas von uns verleugnen, dass wir es abdeckeln. Und das tun wir, weil wir ganz früh in der Kindheit eben schon, und das hat nichts mit unseren Eltern in dem Sinne zu tun, das geht jedem so, wir machen Erfahrungen und wir machen auch verletzende Erfahrungen. Wir machen auch einfach, haben wir Situationen erlebt, wo wir verletzt worden sind und es tat sehr weh und dann versuchen wir das zuzudecken. Und deswegen lassen immer mehr Menschen ihre Gefühle nicht mehr frei, sie machen nicht auf, sie gehen nicht freien Herzens raus, sondern sie versuchen das Ganze, was ich vorhin sagte, unter diesen Zwiebelschalen zu verstecken, immer noch eine Schicht drüber zu machen, um nicht weiter verletzt zu werden. Aber irgendwann merkt man, dass man nicht vorankommt, dass es nicht mehr weitergeht. Und dann geht's eben los, nach und nach diese Schalen wieder aufzubrechen und zu schauen, wo bin ich denn eigentlich, weil wir uns immer mehr von uns selbst dann entfernt haben. Und die innere Stärke, diese mentale Stärke finde ich nur, wenn ich wirklich bei mir bin, wenn ich ganz viele Dinge in Bezug auf Ängste, in Bezug auf Gefühle und Verstand verstanden habe, wenn ich weiß, wie wichtig es ist, Vergangenes loszulassen und mir keine Sorgen um die Zukunft zu machen, sondern im Moment zu bleiben. Das sind so ganz wichtige Schlüsselfaktoren, aber das alles kann ich nicht jetzt explizit erklären. Dafür wird es allerdings jetzt tatsächlich ein Buch von mir geben, um diese Punkte, weil wirklich zusammengefasst, möglichst kurz greifbar zu machen, auch extra in bestimmten Punkten unterteilt, so dass man auch hin und her switchen kann, dass man nicht das komplette Buch lesen muss, sondern schauen kann, wo brauche ich gerade was, wo ist mein Stichwort dazu? Denn durch die jahrelangen Sachen, die ich jetzt hier so erfahren habe, durch die Begleitung der anderen Menschen, habe ich eben festgestellt, dass es einfach ein gewisses Know-how, ein gewisse Grundsachen gibt, die sich immer wiederholen. Und wenn ich diese Punkte verstehe, wenn ich dieses Wissen eben weitergeben kann, dann kann ich damit sehr, sehr vielen Menschen helfen. Und das ist mir nach wie vor ein unheimliches Anliegen, denn das ist das, wofür ich morgens aufstehe. Das ist wirklich einfach so wunderschön, wenn man sieht, wie hier jemand reinkommt oder auch per Telefon oder beziehungsweise Videotelefonie geht und es ist alles traurig, die Schultern hängen und es ist einfach eine extreme Last auf diesen Menschen, der weiß nicht mehr vor und zurück, denn sonst wäre er ja nicht zu mir gekommen. Und wenn man dann ein paar Stunden miteinander arbeitet und bestimmte Sachen, das sind eigentlich nur dieses Wissens, kann man sich vorstellen, wie so ein paar fehlende Puzzleteile oder vielleicht welche, die am falschen Platz saßen. Wenn wir dann geschafft haben, diese Puzzleteile an die richtigen Stellen fallen zu lassen, dann verändert sich das Gesicht, dann strahlen die Augen plötzlich, dann heben sich die Schultern und dann ist eine ganz andere Energie da und das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Deswegen liebe ich meine Arbeit so.
Super. Also man spürt es auch, Pamela, dass du da richtig drin aufgehst. Ich fand es, obwohl natürlich die Komplexität meiner Frage nicht in einer, weiß nicht, 5 Minuten beantwortet werden kann, habe ich gespürt, dass da wirklich sehr, sehr viel profundes Wissen vorhanden ist. Und ich finde es auch toll, deswegen habe ich den Daumen gehoben, dass du dein Buch nochmal angesprochen hast. Das hätte ich nämlich auch nochmal kurz angesprochen. Das ist ja in den letzten Zügen. Das heißt, das wird auch in Zukunft lesbar sein. Meine abschließende Frage wäre, wie kann man dich am besten erreichen? Ist es deine Homepage, die wir am besten angeben sollen? Oder wie ist der Kanal, wo du am besten erreichbar bist, Pamela?
Ja, ich denke, auf der Homepage ist natürlich alles verlinkt. Das heißt, da kann man dementsprechend auch per E-Mail oder ähnliches Kontakt zu mir aufnehmen. www.pamelakönicke, dann natürlich mit OE und hinten wie die Ecke, .com. Da kann man mich gut finden und da wird natürlich dann auch der Erscheinungszeitpunkt des Buches, aber ich hoffe oder ich habe es mir eigentlich als Ziel gesetzt, dass es vor Weihnachten dementsprechend noch erscheinen soll. Und ich freue mich unheimlich drauf, weil es eben das Coaching selber unheimlich sinnstiftend und unheimlich, wie gesagt, auch mir unheimlich viel gibt, weil ich mich so freue, wenn ich eben Menschen sehe, dass sie dann wieder kraftvoll rausgehen können in ihr Leben. Deswegen auch dieses mit dem Fels in der Brandung. Die brauchen eigentlich nur kurz bei mir andocken. Die können ein paar Sachen von mir mitnehmen und das geht natürlich im Coaching anders als über ein Buch. Wenn ein Buch anonym gekauft wird, dann muss derjenige selber gucken, was passt jetzt für mich. Wenn er zu mir kommt, kann ich natürlich ganz gezielt sehen, okay, da hakt es, das Puzzlestück fehlt und dann kann man natürlich noch mal effektiver dran arbeiten. Aber es braucht halt viel Zeit, also von meiner Zeit, um bestimmte Coachings am Tag oder in der Woche leisten zu können. Und es beschränkt sich dadurch eben auch wenige Menschen, die ich in der Woche betreuen kann oder begleiten darf. Und so ist es halt mit dem Buch eine schöne Möglichkeit, auch anderen nochmal nachhaltig etwas mitzugeben.
Super. Pamela, ich sage vielen Dank für das Interview. Es hat mir unheimlich viel Spaß gebracht. Für mich ist immer ein Indikator, wie viel ich gelernt habe, wie viel ich mir aufgeschrieben habe. Der eine Zettel hat nicht gereicht. Ich musste zwischendrin nochmal mir ein neues Blatt Papier holen, wo ich noch mehr aufschreiben konnte. Ich sage wirklich von Herzen vielen Dank. Würde dir die Möglichkeit geben, falls wir irgendwas nicht besprochen haben, dass du noch ein paar letzte Worte an die Zuhörerschaft richtest. Es sei denn, du sagst, ich habe alles aus dir rausgequetscht, was du erzählen wolltest, dann kannst du dich einfach nur noch verabschieden.
Ich glaube, wir könnten noch Stunden reden, weil es mir auch sehr viel Spaß mit dir gemacht hat. Nein, also, nee, ich wüsste es jetzt nicht. Also, ein sehr, sehr beliebter Satz von mir, der auch schon häufig zitiert worden ist. Wir sind die Summe unserer Erfahrungen und es ist ganz wichtig, dass wir lernen, sie wertzuschätzen. Wir versuchen halt einfach viel zu oft das, was uns erfahren ist oder was uns widerfahren ist, was eigentlich wertvolle Erfahrungen von uns sind, wegzuschieben, weil sie uns vielleicht ein Stück weit verletzt haben oder negativ für uns waren. Aber letztendlich ist das nicht der richtige Fokus darauf, sondern jede Erfahrung war für etwas gut und lässt sich wieder in etwas umwandeln, was mir Kraft und Energie geben kann. Und das zu erkennen, diese Puzzlestücke, das sind eben das, was dann einen auch wirklich stabil macht, in die Balance bringt und damit auch in eine Ruhe und innere Stärke, die sich einfach fürs Leben auszahlt.
Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
Im Interview mit Pamela König habe ich echt viel aufgeschrieben. Das merke ich mal daran, wie voll mein Zettel ist. Und in dem Fall reichte ein Zettel nicht, sondern ich habe sogar noch einen zweiten Zettel angefangen. Die ersten Sachen waren eher kurz, nämlich Berufung ist immer etwas, für das man brennt. Ich muss also für mein Thema brennen, um meine Berufung wirklich dann gefunden zu haben. Und der Spruch, Sicherheit gibt es nicht im Leben. Das heißt, es gibt da keine Vollkaskoversicherung oder sowas. Und dann haben wir über das Thema Glaubenssätze gesprochen. Das sind immer Sachen, wo wir vom Leben auf irgendwas gestupst werden. Und je aufmerksamer wir sind, desto schneller bemerken wir diese Glaubenssätze und können diese dann auch abstellen. Und zum Teil sind die Glaubenssätze ja von unseren Vorfahren uns übergeben worden, teilweise von unseren Eltern, Großeltern, deren Eltern. Das wird ja dann immer so weitergegeben. Und wenn wir das herausfinden und uns davon lösen, dann haben wir einen großen Schritt gemacht. Und dabei helfen kann Coaching, weil in dem Augenblick, wo ich meinem Coach eine Situation erzähle und wie so ein Drehbuch beschreibe, alleine dadurch ändert sich schon die Situation in meinem Kopf und ich bekomme bei mir eine Veränderung hin. Und dafür ist natürlich wichtig, dass der Coach die richtigen Fragen stellt, damit ich natürlich auch die richtigen Sachen erzähle, um diesen Prozess abzukürzen. Und schön fand ich auch nochmal die Unterscheidung zwischen Coaching und Therapie. Coaching schaut immer in die Zukunft, während Therapie versucht, die Vergangenheit zu heilen. Und Pamela hatte auch ein schönes Bild der Nachhaltigkeit, was ich mir aufgeschrieben hat. Und zwar hat bei ihr Nachhaltigkeit immer mit Wissen zu tun. Nämlich alles, was sie in sich investiert oder ich in mich, das ist gut angelegtes Geld, Zeit, was auch immer. Denn Wissen ist für sie nachhaltig, weil es natürlich auch an die Kinder oder an andere Menschen weitergegeben werden kann und somit ja nicht verloren geht. Über das Elterndasein haben wir auch noch kurz gesprochen und da fand ich es ganz entspannt, dass es okay ist, dass die Eltern unperfekt sind und dass das sogar wichtig ist, dass sie unperfekt sind, damit sich die Kinder nie wertlos fühlen, damit sie auch erkennen, dass ihre Eltern auch Macken und Fehler haben und dann jeder merkt, dass er ja ein Stück weit unvollkommen ist. Und den Spruch habe ich eben schon bei Instagram gepostet, du solltest dich deinen eigenen Gefühlen stellen, statt einfach nur dem Verstand zu folgen. Den fand ich auch total griffig und schön. Ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge mit Pamela gefallen und ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und Fragen, die ihr mir gerne bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.